Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Sonntag vorgesehene Predigttext, der steht im Josua-Buch. Wir wollen hören aus dem Kapitel 2, die Verse 1 bis 21. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen: Geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und sie kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt: Siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hineingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach: Ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus. Und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Wege zum Jordan bis an die Furten, und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Schihon und Og, jenseits des Jordans angetan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hauses Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns von dem Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass sie euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen, danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr: Wir wollen den Eid so einlösen, den du uns geschworen hast lassen. Wenn wir in das Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln, deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig. Doch das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach: Es sei, wie ihr sagt. Und sie ließ sie gehen, und sie gingen weg, und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Amen. Wir wollen beten. Lieber und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbare alte Geschichte, die du uns neu schenkst als Predigttext für diesen heutigen Sonntag, für unseren Glauben und unsere Nachfolge. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du in dieser Predigt zu uns sprichst, eben zu unserem Glauben, zu unserer Situation, für unsere Nachfolge. Und dass das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen und hören. Dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander bitten. Segne du selber durch deinen guten Heiligen Geist das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, Menschen orientieren sich an Vorbildern. Das geht schon los als Kleinkind. Da merken wir das noch gar nicht, aber so ein Einjähriger, so ein Zweijähriger, der orientiert sich an seinen Eltern, wie sie sprechen. Und ganz automatisch hat Gott das angelegt, den Kindern lernt er am Vorbild der Eltern. Mit 3 Jahren kann er perfekt sprechen, ohne dass ein Sprachlehrer dabei war. Er orientiert sich an den Sprachvorbildern. Wenn dann so ein kleiner Mensch ein bisschen größer wird, 10 Jahre alt, spielt dann Fußball, dann orientiert er sich an den großen Vorbildern, die dann in den starken Vereinen spielen. Da will er so werden wie so ein Erling Haaland oder wie so ein Robert Lewandowski. Und da versucht er, die Tricks dann so nachzuahmen, die die dann so drauf haben. Auch da orientiert man sich dran. Und auch wenn man dann älter geworden ist, dann so mitten im Leben steht, beruflich erfolgreich gewesen ist, eine Menge Geld verdient hat und sich fragt, ja, wie soll ich das denn jetzt anlegen? Da guckt man, wie so ein Warren Buffett sein Portfolio mit den Aktien befüllt hat. Und dann ist das Vorbild, wo man sagt, ja, so investiere ich mein Geld. So ist das in vielen anderen Lebensbereichen auch. Wir orientieren uns an Vorbildern. Auch im Glauben ist es so. Es gibt Menschen, Brüder und Schwestern, die uns vorangegangen sind, die ihren Glauben gelebt haben. Und ganz vieles von dem, was sie uns beigebracht haben, das übernehmen wir. Und das ist etwas, wozu uns auch die Bibel aufruft. Immer wieder sind wir dazu aufgerufen, unseren Lehrern zu orientieren, die den Glauben gelebt haben. Und es gibt eine Frau in der Bibel, die uns in besonderer Weise anerfohlen wird, dass wir uns an ihr orientieren. Das ist die Rahab. Im Hebräerbrief, Hebräer 11 können wir das lesen, da wird sie ob ihres Glaubens gelobt. Da wird gesagt, schaut diese Frau an, was die getan hat. Und im Jakobusbrief, der sehr stark Wert darauf legt, dass es eben auch im Glauben ums Tun geht, da wird sie für ihr Tun gelobt. Und beides wird uns da anempfohlen in beiden Briefen. Guckt euch diese Frau an, als Vorbild für euren Glauben. Nun ist das, was ich gerade als Predigtext gelesen habe, das Einzige, was wir von dieser Frau wissen. Aber wenn wir in der Bibel sie anempfohlen bekommen als Glaubensvorbild, so wollen wir einfach gucken auf ihren vorbildlichen Glauben. Und wir wollen 5 Punkte in dieser Predigt uns anschauen, wo dieser Glaube vorbildlich ist. Erstens ist er vorbildlich im Hören auf Gottes Wort. Zweitens im Einsatz für Gott. Drittens im Setzen der Lebensmaßstäbe. Viertens im Rettungseinsatz für andere. Und fünftens im Vertrauen auf Jesus, der vorbildliche Glauben der Rahab. Der erste Punkt, wo dieser Glaube vorbildlich ist, vorbildlich im Hören auf Gottes Wort. Ich lese noch einmal die Verse 10 und 11, da heißt es, da sagt sie zu den Kundschaftern, wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr auszog aus Ägypten und was ihr den Königen der Amoriter in Schion und Og jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und keiner wagt mehr zu atmen, denn der Herr, euer Gott, er ist Gott oben im Himmel und auf Erden. Sie hat gehört von dem, was die Israeliten durch die Kraft des allmächtigen Gottes getan haben. Sie hat es gehört. Wir können jetzt spekulieren darüber, wer es ihr zugetragen hat. Irgendwelche Flüchtlinge, die von den Amoritern dann entkommen waren halt, die nach Jericho kamen halt, die erzählt haben von dem, was die Israeliten für einen mächtigen Gott haben. Und gegen den nichts stark ist, was ich irgendwie erheben kann. Wie er das Meer geteilt hat, sie hat gehört. Und sie zieht aus dem Gehörten die richtigen Schlussfolgerungen. Sie lässt es nicht nur bei dem, dass sie es akustisch wahrgenommen hat, sondern sie nimmt es sich zu Herzen. Und alles, was dann kommt im Weiteren, hat damit zu tun, mit ihrem Handeln, dass sie dem glaubt, was sie gehört hat. Und ihr Handeln darauf abstimmt. Und darauf kommt es an, im Glauben, dass wir Gottes Wort nicht nur hören, sondern unser Leben darauf gründen und darauf vertrauen. Es bringt nichts, wenn wir rein theoretisch alles rezitieren können, was christlichen Glauben ausmacht, dass wir 10 Seiten Dogmatik schreiben könnten über das, was christlicher Glaube ist. Aber nicht das praktisch anwenden. dass wir nicht die Dinge nehmen und uns darauf gründen, dann bleibt Glaube tot in sich selber. Und das ist das, was diese Frau in vorbildlicher Weise getan hat. Sie hat gehört und die Konsequenzen daraus gezogen. Sie hat vertraut, sie hat verstanden. Rettung gibt es nur bei diesem Gott. Er, so sagt sie, ist Gott oben im Himmel und auf Erden. Sie hat es umgesetzt und auch dann die richtigen Konsequenzen daraus gezogen. Der berühmte Verhaltensforscher Konrad Lorenz, der da mit den Gänsen gearbeitet hat, er hat einmal gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden und verstanden ist nicht umgesetzt. Das gilt für viele Bereiche des Lebens. Das kann man auf den Glauben übertragen. Man kann genauso sagen, gehört ist nicht geglaubt und geglaubt ist nicht umgesetzt. Ich kann heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen und kann das alles hören. Die Frage ist, wie setze ich das um, wenn ich verstanden habe, hier spricht mich der lebendige Gott an. Und darum geht es, dass wir eben nicht nur akustisch wahrnehmen, sondern dass wir quasi auch dem Gehörten gehorchen. Dass wir wirklich sagen, ja, zu dem, was wir gehört haben und unser Leben danach ausrichten. Das ist das, was Jesus immer wieder fordert. Wenn wir die Bergpredigt etwa lesen, zum Schluss erzählt er da dieses Gleichnis vom Hausbau, wo er sagt, der, der meine Rede hört und sie tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Dann ist das Leben sicher. Wenn dann die Stürme des Lebens kommen, so beschreibt er in diesem Bild, da kann dem Haus nichts passieren. Wer aber nur akustisch wahrnimmt, wer das Wort nur hört und keine Konsequenzen daraus zieht, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn die Stürme des Lebens kommen, dann bricht dieses Haus ein. Also wird nochmal eindeutig gesagt, es kommt eben auch auf das Tun an, dass man das macht, was man hört, dass man die Konsequenzen zieht. Nicht nur sonntags morgens in den Gottesdienst gehen und sagen, ja, das war besinnlich, ich bin nochmal zur Ruhe gekommen, das ist alles gut und wichtig. Aber das Wichtigste ist, dass man das, was man hört und versteht, umsetzt. Und da ist uns diese Rahab ein Vorbild im Glauben. Und ich habe euch ja Hausaufgaben unter diesen heute sehr langen Zettel drunter geschrieben. Das mache ich ja jeden Sonntag. Ich weiß ja nicht, wie ihr damit umgeht. Aber ich kann euch nochmal neu ermutigen, einfach hört auf das Wort Gottes. Nehmt diese Texte, die ich euch ja anempfohlen habe, oder nehmt andere Texte, aber setzt euch in der nächsten Woche weiter mit dem Wort Gottes auseinander. Hört auf das, was Gott euch zu sagen hat. Und das ist das Entscheidende, setzt das auch um. Zieht das nicht runter, so nach dem Motto, oh, der Pastor hat es gesagt, muss ich als religiöse Pflicht jetzt erledigen, halt nicht. Und dann hingesetzt, eben 7 Minuten runtergelesen, erste Dings, fertig, habe ich gemacht. Nein, sondern betend lesen, sagen, Herr, sprich du zu mir durch diesen Text und gib du mir durch deinen Geist dann auch das Verständnis, das zu erkennen, wo ich gemeint bin und gib mir die Kraft, das umzusetzen, was ich zu tun habe. Das hat die Rahab getan. Und das wollen wir als erstes uns als Vorbild nehmen an ihr, dass wir so auf Gottes Wort hören wollen. Ein zweites, sie ist vorbildlich im Einsatz für Gott. Heißt es in den Versen 3 und 4, da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind hergekommen, um das ganze Land zu erkunden, aber die Frau verbarg die beiden Männer. Der König weiß, wer da kommt, die Israeliten. Der hat auch davon gehört. Und er weiß, was die vorhaben mit seiner Stadt Jericho. Und er weiß, für ihn geht es ums Ganze. Und jetzt hat er mitbekommen, da sind eben 2 Kundschafter in seiner Stadt. Und da schickt er seine Boten aus. Und dann stellt er eben Rahab vor die Frage durch diese Boten. Gibt sie heraus oder gibt sie nicht heraus? Und dann musste sie sich entscheiden. Setzt sie sich für die Sache Gottes ein oder betreibt sie weiter das Spiel Jerichos? Das Spiel dieser Welt. Und sie trifft eine Entscheidung. Sie setzt auf Gott, auf Gottes Sache. Und den Einsatz, den sie bringt, das ist letztlich ihr eigenes Leben. Also da muss man kein Althistoriker sein, dass man weiß, was damals mit dieser Frau passiert wäre, wenn dann die Männer entdeckt worden wären und klar gewesen wäre, sie hätte mit den Feinden kollaboriert. Also jetzt nicht hier so Luxusgefängnis in Oslepshausen gegeben für 5 Jahre, sondern das wäre mit der Todesstrafe geändert, das ist eindeutig. Aber sie bringt diesen Einsatz. Und das ist für uns vorbildlich, dass wir an dieser Frau sehen dürfen, dass Glauben an Gott etwas kostet. und wir gerufen sind, den Einsatz zu bringen. Übrigens nicht nur hier. Die Männer und Frauen der Bibel haben immer wieder mit ihrem Leben eingestanden für die Sache Gottes, fürs Evangelium. Ein Daniel, als damals das Verbot ergeht, es darf niemand anderes angebetet werden als die Gottesgotzenbild halt der Babylonier. Da sagt er, da mache ich nicht mit. Wenn ich hingerichtet werde, wie das dann einfach da sanktioniert wird, dann ist es eben so. Und er öffnet extra auch noch das Fenster in seinen Gemächern und er betet nach wie vor zur Ehre des lebendigen Gottes. Ein Elia, ob all der Dinge, die er getan wird, wird er von dem israelitischen König und seiner Frau verfolgt. Es hat ihn fast das Leben gekostet. Warum? Weil er für den lebendigen Gott eintritt. Und das ist nicht einfach gewesen. Da steht er nicht in der Bibel, ja, der hat sich immer nur gefreut, das war ganz klasse und an all dem Leiden war er immer nur zum Lied bereit. Nein, das macht ihn fix und fertig, der hat Ängste, der ist depressiv. Das sind die Jünger. Von den 12 Aposteln haben 11 das Martyrium erlebt. Nur Johannes, von dem wir es nicht wissen, wie er geendet ist, aber von ihm wissen wir, dass er in die Verbannung gegangen ist. Immer hat der Einsatz für Gott vieles gekostet. Ich habe da unten ein Buch liegen, ich wollte es eigentlich mit auf die Kanzel nehmen. Das ist so ein kleines Heftchen. Das ist so mit das Wertvollste, was ich oben in meiner Bibliothek habe. Und dieses kleine Heftchen, da innen drin ist handschriftlich, sind da, ich glaube, etwa 17 Predigten aufgeschrieben. Das ist ein Buch, was nach dem Zweiten Weltkrieg Russland deutsche Frauen in Sibirien notiert haben, weil alle Männer im Dorf im Gulag waren, alle verhaftet, war damals ja zu Sowjetzeiten Stalin, alle weggenommen. Dann haben die versucht, Gottesdienst zu feiern, was strengst verboten war bei den kommunistischen Verbrechern. Auf den Besitz dieses Buches standen 5 Jahre Lagerhaft. Da musst du schon überlegen, du lebst in der Armut, versuchst wirklich im Kampf deine Kinder durchzubringen, da ist ein Gott, aber musst du unbedingt so ein Predigtbuch haben, dass da in deinem größeren Hauskreis dann sonntags ein paar Leute zusammenkommen, dass du die Lesepredigt vorliest, ja oder nein? Ich habe dieses Buch geschenkt bekommen zu meiner Ordination. Der Pfarrer, bei dem ich mich bekehren durfte damals, der war damals noch Vikar, Edgar Born, der hat mir das bei meiner Ordination überreicht und hat gesagt, Olli, das ist der Maßstab des Einsatzes für das Wort Gottes. Da waren einfache, ungebildete Frauen. Und die haben ihr Leben dran gesetzt, dass das Wort Gottes an andere weitergegeben wird. Zur Ehre des lebendigen Gottes. Und unter dieser Maßgabe hast du dein Amt zu führen. Unter dieser Maßgabe musst du verkündigen. Das ist das, was die Männer und Frauen der Bibel gemacht haben. Sie haben sich den Einsatz für Gott etwas kosten lassen. Und wenn wir heute davon sprechen, dass Rahab ein Vorbild ist, dass sie ihr Leben eingesetzt hat, dann wollen wir uns mal fragen, was sind wir denn bereit, uns unseren Glauben kosten zu lassen? Ich glaube, weil uns unser Glaube hier in diesem reichen Mitteleuropa so wenig kostet, deshalb betrachten wir ihn häufig als so wenig wertvoll. Und das ist für Männer und Frauen, Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung stehen und standen, ganz häufig anders, weil sie eben nichts anderes mehr haben. Aber das soll uns motivieren, dass wir neu sagen, hey, was sind wir denn bereit einzusetzen für den lebendigen Gott, wenn wir das nächste Mal an der Arbeitsstelle sind und wir Möglichkeiten zum Zeugnis haben und denken, ja, vielleicht doch wieder Klappe halten, Handbremse anziehen, weil man könnte ja schlecht angesehen sein. Und wenn der Chef noch dabei ist, gibt vielleicht schlechtes Standing, dann doch lieber nicht zur Ehre Gottes. Diese Frau hat sich entschieden, all in zu gehen. Alles auf Gott, selbst wenn sie das Leben gekostet hat. Und das mag uns Vorbild für unseren Einsatz für den lebendigen Gott sein. Ein drittes, wo wir sehen, dass sie vorbildlich ist, ist ihr Einsatz, ist ihr Setzen der Lebensmaßstäbe. Da heißt es in den Versen 4 und 7, die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hineingekommen, aber ich wusste nicht, woher sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster war, gingen sie hinaus und ich weiß es nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt. Sie hat sich entschieden für die Sache Gottes, gegen ihr eigenes Volk, gegen Jericho. Das ist ihr Lebensmaßstab. Wir haben eben im zweiten Punkt darüber gesprochen, halt, dass es sie das Leben hätte kosten können. Aber sie setzt noch weitere Maßstäbe. Sie ist bereit, für die Sache Gottes sogar zu lügen. Also jetzt kann man sagen, die war ja eh moralisch eine verdorbene Frau, sie ging ja dem Gewerbe der Prostitution nach, aber sie ist bereit zu lügen, nicht die Wahrheit zu sagen. Nicht, weil sie eine notorische Lügnerin gewesen wäre, sondern weil es der Sache Gottes gedient hat. Das ist die Aussage der Bibel hier. Dass wir nicht eine Normenethik in der Bibel haben, so nach dem Motto, so wie im Straßenverkehrsordnung, alles muss so, sondern eben, dass immer wieder auch geguckt werden, vor dem Hintergrund der ganzen Gesetze, die wir haben, was verlangt uns die Situation ab? Und was ist gut und was ist richtig für die Sache Gottes, was ist gut und richtig für die Sache Jesu Christi? Und das ist eben dann der Lebensmaßstab, den sie setzt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Und dass die Sache Gottes wichtiger ist als alles andere. Und da ist sie selbst bereit, die Unwahrheit zu sagen, zu lügen für die Sache Gottes. Damit seien jetzt nicht die Jugendlichen irgendwie dispensiert, wenn sie ihre Eltern lügen. Ich denke, das versteht jeder. Hier geht es um etwas anderes. Es geht darum, wenn es um Leben und Tod geht, dann gilt eben nicht der kategorische Imperativ von Immanuel Kant. Sondern geht es immer nur, das ist richtig, was der Sache Gottes dient. An anderer Stelle ist es ähnlich, da sind es nicht so verdorbene Frauen, die Prostitution nachgeht, da sind es die Hebammen, ganz angesehenes Gewerbe, Schiffrauen pur. Die kriegen den Befehl, die Babys umzubringen der Israeliten. Und als dann der Pharao nachfragen lässt, da lügen die genauso und sagen, ja, wenn wir hinkommen, haben die schon geboren. Obwohl das gar nicht stimmt, die helfen denen, aber sie bringen sie einfach nicht um. Aber es geht um die Sache Gottes, es geht um die Sache des Reiches Gottes. Und das muss unser Maßstab sein für alles, was wir tun und machen. Dass wir sagen, das Reich Gottes ist das Wichtigste. Das, was Jesus uns mitgibt, ist jetzt nicht eine Idee von mir. Er sagt in der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das muss der Maßstab sein in allen Dingen, die wir tun. Und dann kommt alles andere. Wir reden ja heute von Frauen, die Vorbilder im Glauben gewesen sind. Für mich ein ganz großes Vorbild des Glaubens ist Marie Durand. Die hat gelebt um 1730, war Hugenottin und wurde damals in Frankreich verfolgt von dem damaligen französischen König. Und ob ihres Glaubens wird sie als 19-Jährige verhaftet, gerade frisch verheiratet. Und sie wird eingesperrt in Südfrankreich, in der Camargue, in den Tour de Constance. Das ist ein mächtiger Rundbau, wo die französischen Könige ihre politischen Gefangenen verhaftierten. Und sie war jetzt inhaftiert, ob ihres Glaubens, und sie hätte die Möglichkeit gehabt, sofort entlassen zu werden, wenn sie dem protestantisch reformierten Glauben abgeschworen hätte und den Katholizismus angenommen hätte. Wäre sie sofort entlassen worden, hätte ein tolles Leben weiterführen können, 19 Jahre, und das hat sie nicht getan. Und dann ist sie vierteljährlich befragt worden, ob sie denn bei ihrem Zeugnis für den reformierten Glauben, so wie in der Bibel bezeugt es bleibt, und hat sie immer wieder gesagt, ja, da bleibe ich bei. Es gibt Unterlagen von dem damaligen Gefängnisleiter dort, da steht dann immer nur ein Satz zu ihr, alle Vierteljahr, Glaubensstand unverändert. Das heißt, sie hat in ihrem Leben einen Maßstab gesetzt, sie hat gesagt, nicht mein eigenes Glück, meine eigene Ehe, sondern das Zeugnis und die Ehre Gottes sind das Höchste und Größte, was es gibt. Da hat sie in einem Loch gelebt, ohne Licht, mit Ratten, in der Kälte, furchtbare Umstände, 38 Jahre lang. 38 Jahre lang. In diesen 38 Jahren hat sie viele Mitgefangene gestärkt und aufgebaut, ist eine große Seelsorgerin gewesen, aber sie hat ihr ganzes Leben dran gegeben, bis sie schließlich nach fast 40 Jahren vom damalig dann regierenden König begnadigt wurde, wurde entlassen, ist aber kurze Zeit später an den Folgen dieser Haft gestorben. Jetzt kann man sagen, was ein Wahnsinn, was ein Irrsinn. Ich sage, wow. Was sind Männer und Frauen nicht bereit gewesen, einzusetzen für den Glauben und haben damit Maßstäbe gesetzt? Nicht ich bin wichtig, nicht mein Haus, nicht meine Karriere, nicht meine Familie, nicht mein Leben, sondern es gibt etwas, was wichtiger ist, das ist der lebendige Gott. Er, der sein Leben für mich gegeben hat, der auch alles eingesetzt hat und damit den Maßstab gesetzt hat, der hat es verdient, dass ich auch meine Maßstäbe so setze, dass ihm die Ehre gegeben wird. Und das tut Rahab hier auch. Sie sagt, alles fürs Reich Gottes. Sie setzt alles ein. Und damit darf ich mich auch, und damit dürfen wir uns auch in unserem Glauben neu befragen. Wie sieht es mit unseren Maßstäben aus? Was ist denn da die Nummer eins? Unser Glück, unsere Gesundheit, unsere Familie, unsere Karriere, Oder ist es tatsächlich das Reich Gottes? Hier dürfen wir lernen, wie einer vorbildlich die Lebensmaßstäbe setzt. Ein viertes, worin uns Rahab Vorbild ist, ist ihr Rettungseinsatz für andere. Sie macht einen Deal mit den Kundschaftern, da heißt es in den Versen 12 und 13, so schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst, mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alles, was sie hatten und uns vom Tod errettet. Die redet nicht zuerst von sich und sagt, hey, wir machen jetzt aber ein Agreement, wenn das dann alles klappt und ihr Jericho eingenommen habt, nicht, dann kriege ich auch einen gewissen Benefit, sondern sie denkt als erstes an ihre Mitmenschen. Sie will, dass diese Menschen gerettet werden. Ihre Eltern, ihre Brüder, ihre Schwestern. Jetzt macht die Bibel kein Geheimnis daraus, welches das Gewerbe ist, das diese Frau da betrieben hat. Und das war damals noch verruchter als heute. Wir können uns mal vorstellen, wie die in ihrer Familie angesehen war. Das war sicherlich nicht so, dass wenn da irgendwie eine Familienfeier war, wenn sie denn überhaupt eingeladen war, dass man dann gesagt hatte als Eltern, ja darf ich vorstellen, das ist unsere Tochter und die schläft halt mit anderen Männern, macht einen Haufen Geld damit. Oder dass die Brüder und Schwestern besonders stolz darauf gewesen sind. Es wird vermutlich eher so gewesen sein, dass man sich für sie geschämt hat. Wir können jetzt weiter darüber nachdenken, was das alles bedeutet hat für ihr Standing in ihrer Familie. Aber unabhängig davon setzt sie sich für ihre Familie ein. Und sagt, das Wichtigste ist, dass die auch gerettet werden. Nicht nur ich, sondern mein Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Die müssen gerettet werden. Und das müssen die mir hier garantieren. Sie setzt sich ein für andere. Und das ist das, was wir auch zu tun haben, die wir gerettet sind. Wir, die wir Jesus Christus haben, in einem Auftrag in dieser Welt, der nicht darin besteht, dass wir ein tolles Haus bewohnen, dass wir unseren Garten jetzt winterfest machen, sondern unser Auftrag besteht darin, anderen Menschen das Wort Gottes zu sagen, auf dass sie auch gerettet werden, dass sie auch, ich komme gleich im letzten Punkt dazu, in das rettende Haus zu kommen, wo das rote Seil hängt. Da ist Rettung. Und angesichts einer untergehenden Welt, so wie Jericho untergegangen ist, und auch diese Welt geht dem Untergang entgegen, da helfen dann keine Klimaaktivisten und keine irgendwie tolle Gaspolitik oder sonst irgendetwas, früher oder später sagt uns die Bibel, wird die Welt untergehen. Angesichts dieses Untergangs und angesichts des Todes, auf das wir zugehen, müssen wir den Menschen sagen, es gibt Rettung. Wir sind im Rettungseinsatz für Menschen unterwegs. Das haben wir als Gemeinde St. Martini zu tun, immer wieder neu. Aber auch jeder ganz persönlich in seinem Umfeld. Und dann möchte ich euch mal bitten, wisst ihr um einen in eurem Umfeld, der noch nicht beim Heiland Jesus Christus ist? Dann bitte, habt in der nächsten Woche genug Zeit, ihm nochmal die Botschaft zu sagen. Schreibt ihm eine E-Mail, eine WhatsApp-Nachricht, ruft ihn an, besucht ihn, was auch immer. Aber erzählt ihm weiter davon, dass es Rettung gibt angesichts seines drohenden Endes. Wir wollen sein wie Rahab, die sich einsetzen für andere. Ich erzähle immer wieder gerne die Geschichte von John Harper, dem für mich stärksten Missionar, der gelebt hat in den letzten 200 Jahren. John Harper war ein vollmächtiger Prediger gewesen, er ist um 1870 geboren, hat in Schottland erst gelebt und dann hat er da gepredigt, er war so vollmächtig, haben sie nach London geholt, tausende Menschen kamen zu dem, zu den Gottesdiensten, haben sie einen Haufen Leute bekehrt halt. Seine Kunde gegenüber den großen Teich, über den Atlantik halt, dann haben sie ihn eingeladen in Chicago in die Moody Church, hat er da 3 Monate evangelisiert, haufenweise Leute zum Glauben gekommen, ist wieder zurückgefahren halt nach England halt, zu seiner Frau, zu seiner Tochter, dann starb seine Frau, da war er Witwer mit seiner kleinen Tochter und dann rufen die wieder aus und kabeln rüber halt aus Chicago, musst wieder kommen, wir wollen nochmal mit dir evangelisieren, kommst ein halbes Jahr und wir zahlen dir die ganz große Überfahrt mit dem modernsten Schiff, dass du kommen kannst, eben mit der Titanic damals. Und dann geht er auf die Titanic, und das ist jetzt wirklich keine Fake-Geschichte, so wie die Hollywood-Schinken, sondern das ist tatsächlich passiert. Er fährt mit seiner kleinen 8-jährigen Tochter rüber wieder nach Amerika, um dort zu evangelisieren. Und dann kommt es, wie es kommen muss, dieser Eisberg kommt, das Schiff geht unter, seine kleine 8-jährige Tochter wird ins Beiboot gesetzt halt, die wird vermeintlich gerettet, aber er muss wie alle anderen Männer ins Eiswasser, weil nicht genügend Platz in den Rettungsbooten ist. Und jetzt schwimmt er da im 0 Grad kalten Wasser mit all den anderen rum. Und was macht er da? Er versucht sich nicht zu retten, sondern er schwimmt zu den Leuten dahin und fragt, habt ihr eure Sache mit Jesus Christus klar? Könnt ihr euch vorstellen, das ist mal eine Situation, du selber kämpfst im Tod, weißt nicht, was aus deiner kleinen Tochter wird, die nun halb, die nur zur Waisin wird halt. Ne? Aber in dieser schweren Stunde hat er nichts anderes, als anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Und zu einem kommt er hin und spricht ihn an. Und ich meine, nicht immer sind wir herzlich willkommen mit der Botschaft von Jesus Christus, aber den er da anspricht, der hatte ganz anderes im Kopf. Der hat sich an eine Planke gekrallt und hat gesagt, hau ab, hat er ihn weggeschickt. Nach 5 Minuten kommt er wieder zu ihm hingeschwommen und sagt, hast du jetzt deine Sache mit Jesus klargemacht? Er schickt ihn wieder weg und John Harper geht in die Dunkelheit und er trinkt, er hat das nicht überlebt. Aber der Mann, den er angesprochen hat, der bekehrt sich 2 Wochen, nachdem er gerettet worden ist. Der das auch berichtet. Ob des Zeugnisses von John Harper dort im Eiswasser. Und auch das ist wieder Maßstab im Rettungseinsatz für andere. Wenn jemand bereit ist, der weiß, ich habe nichts mehr im Tod, im Angesicht des Todes, nicht zu sagen, ich kümmere mich um mich selber, sondern mir ist es selbst in den letzten Minuten noch wichtig, dass andere zum Heiland finden. Dann will ich mich dadurch motivieren lassen, dass andere auch durch meinen Dienst eventuell zu Jesus Christus finden. So wie eben hier auch bei Rahab. Die weiß, es kommt der Untergang. Jetzt kommen schwere Zeiten mit all denen. Aber was hat sie im Kopf? Ihren Vater, ihre Mutter, damit auch die gerettet werden, ihre Brüder und Schwestern. Und auch das mag uns Vorbild sein für all das, was vor uns liegt in den nächsten Tagen und Wochen. Dass wir immer wieder bereit sind zum fröhlichen Zeugnis gegenüber den Menschen dieser Welt, die Jesus nicht haben, auf das auch sie gerettet werden. Und ein fünftes und letztes, worin uns Rahab Vorbild ist, im Vertrauen auf Jesus. Da heißt es im letzten Vers, sie sprachen, es sei, wie ihr sagt, und er ließ sie gehen. Und sie gingen weg und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Da wird der ein oder andere vielleicht sagen, vorbildliches Vertrauen auf Jesus, auf Gott, okay, das wäre theologisch in Ordnung. Aber Jesus, der ist so erst 1500 Jahre knapp später gekommen. Wie will die denn Jesus vertraut haben? Nun, wir wissen eben, dass Jesus selber sagt im Johannesevangelium, ihr müsst die Schriften lesen, das Alte Testament. Sie sind es, die von mir zeugen. Und das ist ja das auch, was die erste Gemeinde, die ersten 100 Jahre waren. Da gab es kein Neues Testament. Die haben nur im Alten Testament gelesen und haben Jesus gefunden. Denn in jedem Kapitel des Alten Testamentes, überall finden wir Jesus. In jedem Kapitel. Nicht immer, dass es da steht, das ist der Gesalbte, der Messias. Aber wir finden Jesus und auch hier. Das ist eine sogenannte Typologie. Typologie sind Vorabbildungen. Vorbilder im Alten Testament, wo wir Jesus verstehen. Und hier heißt es, gerettet werden all diejenigen, die im Haus sind, wo das rote Seil runterhängt. Und das hat die erste Gemeinde verstanden und bis zum heutigen Tag dürfen wir es so verstehen, das ist eine Vorabbildung auf Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha ist das Blut aus seiner Seite herausgelaufen. Das ist das rote Seil, das ist diese Vorabbildung. Und so wie die Menschen in Jericho vor dem Strafgericht Gottes geschützt waren, die im Haus der Rahab waren, wo das rote Seil war, so auch wir heute, wenn wir im Haus Jesu Christi sind, das geschützt ist durch das Blut, was auf Golgatha vergossen ist. Das ist dieses Bild, was hier gebraucht wird. Und sie hat darauf vertraut. Sie hat nicht mehr gehabt als diese Zusage der Kundschafter. Hey, dann seid ihr sicher. Und sie durfte das erleben, dass sie eben die Sicherheit bekommen hat, dass sie gerettet wurde. Und da ist sie uns Vorbild, genauso wie wir vertrauen dürfen auf das, was uns die Kundschafter des Volkes Gottes sagen. Die da sagen, ihr seid sicher, ihr seid gerettet, wenn ihr unter dem Blut des Heilandes steht, wenn ihr im Bild gesprochen auf Golgatha seid und dort euch bergt, dann seid ihr sicher vor dem Gericht des lebendigen Gottes, dann seid ihr sicher im Leben und im Sterben. Und das mag uns Vorbild sein, dass wir uns immer wieder bergen eben bei unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, so wie sich Rahab und ihre Familie geborgen wusste in dem Haus, wo das rote Seil war. Und lasst uns immer wieder darauf vertrauen, auf Jesus Christus, dass er unser Retter ist und dass er uns schützt vor allen Katastrophen dieser Welt. Rahabs vorbildlicher Glaube, 5 Punkte. An denen wir lernen durften, wo sie uns Vorbild sein darf. Erstens im Hören auf Gottes Wort, zweitens im Einsatz für Gott, drittens im Setzen der Lebensmaßstäbe, viertens im Rettungseinsatz für andere und fünftens im Vertrauen auf Jesus Christus. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Leben, deiner Nachfolge und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.